Liebe Glaubensgeschwister, es ist für mich wirklich eine Freude, hier zu sein, weil ich glaube, das ist jetzt das vierte Mal und ich war sonst immer im Bethlehem-Stift bei euch und ich habe mir immer gemerkt von den Versammlungen, dass viele Gesichter von euch wach waren, also irgendwie hellwach und ihr scheint eine Gruppe von Gläubigen zu sein, die wirklich gerne Gottes Wort hören und da fühle ich mich an der richtigen Stelle. Jetzt war die Frage, worüber predigt man? Das ist ja immer die Frage, wenn man hier vorne steht. Und ich weiß nicht, wie viele Predigten ihr schon gehört habt über Zephania. Vielleicht mal Arm hoch, wer hat mehr als 10-mal Zephania gehört? Noch nichts? Dann ist es ja vielleicht gut, dass wir darüber nachdenken. Ich bin seit vielen Jahren Christ, ich darf die Bibel lesen und ich habe große Freude an der Bibel, weil ich, je mehr ich in der Bibel lese, merke, wie aktuell sie ist für unsere Zeit, wie wichtig sie für unsere Zeit ist. Und wir leben in so einer schwierigen Zeit, die sehr herausfordernd ist, vor allen Dingen für die U30-Generation, würde ich mal sagen, aber auch wir Alten stöhnen manchmal. Und als ich den Propheten Zephania studiert habe, habe ich gedacht, das ist ein guter Prophet für euch hier und für mich hier natürlich. Und ich möchte gerne mit des Herrn Hilfe etwas über Zephania sagen und ich schlage vor, dass wir zusammen das dritte Kapitel lesen. Altes Testament, ziemlich weit hinten, Zephania. Kapitel 3. Wehe der widerspenstigen und befleckten, der bedrückenden Stadt. Sie hat auf keine Stimme gehört, keine Zucht angenommen, auf den Herrn hat sie nicht vertraut, ihrem Gott sich nicht genaht. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts für den Morgen übrig lassen. Ihre Propheten sind Prahler, treulose Männer. Ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte. Er tut kein Unrecht. Morgen für morgen stellt er sein Recht ans Licht, ohne zu fehlen. Aber der Ungerechte kennt keine Scham. Ich habe Nationen ausgerottet, ihre Zinnen sind verödet. Ich habe ihre Straßen verwüstet, dass niemand darüber zieht. Ihre Städte sind verheert, dass niemand da ist, kein Bewohner mehr. Ich sprach, möchtest du mich nur fürchten, möchtest du Zucht annehmen und ihre Wohnung würde nicht ausgerottet werden. Alles, was ich über sie verhängt habe, allein sie haben sich früh aufgemacht, haben alle ihre Handlungen verdorben. Darum, hart auf mich, spricht der Herr, auf den Tag, da ich mich aufmache zur Beute, denn mein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Denn alsdann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Von jenseit der Ströme Äthiopiens werden sie meine Flehenden, meine zerstreute Schar mir als Opfergabe darbringen. An jenem Tag wirst du dich nicht mehr all deiner Handlungen schämen müssen, womit du wieder mich übertreten hast. Denn alsdann werde ich deine stolz verlockenden aus deiner Mitte wegnehmen und du wirst fortan nicht mehr stolz sein auf meinem heiligen Berg. Und ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes Volk übrig lassen und sie werden auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden und in ihrem Mund wird keine Zunge des Truges gefunden werden. Denn sie werden weiden und lagern und niemand wird sie aufschrecken. Juble, Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Gerichte weggenommen, deinen Feind weggefegt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tag wird zu Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht. Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Die wegen der Festversammlung Trauernden werde ich sammeln. Sie waren aus dir, Schmach lastete auf ihnen. Siehe, ich werde zu jener Zeit handeln mit allen deinen Bedrückern und die Hinkenden retten und die Vertriebenen sammeln. Und ich werde sie zum Lob und zum Namen machen in allen Ländern ihrer Schmach. In jener Zeit werde ich euch herbeibringen und zu der Zeit euch sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lob machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich eure Gefangenschaft vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Gut, wenn man den Text so liest, man ist 18, dann fragt man sich vielleicht, okay, was kann man denn daraus lernen? Und ich hoffe, euch etwas die Augen und die Herzen zu öffnen für diesen schönen und ernsten Propheten. Kurz etwas zur Zeit, in der er prophezeit hat. Wir wissen, dass es ein 12-Stämmerreich gab. Und dieses 12-Stämmerreich wurde geteilt in 10 Stämme und 2 Stämme. Die 10 Stämme wurden nach Assyrien weggeführt. Und die 2 Stämme ein wenig später nach Babylon, in die babylonische Gefangenschaft. Und kurz bevor diese 2 Stämme jetzt in die Gefangenschaft geführt wurden, prophezeien die Propheten Habakuk und Zephania. Der Prophet Zephania, wir haben das schon gehört, die Überschrift könnte lauten, der Tag des Herrn, Kapitel 1, der Tag des Herrn und die Juden, Kapitel 2, der Tag des Herrn und die anderen Nationen, Kapitel 3, der Tag des Herrn und das Reich Gottes. Und der Tag des Herrn bedeutet, das ist ein Tag, an dem der Herr regiert. Ein Tag, an dem der Herr alles ins Lot bringt, in dem er Gerechtigkeit herstellt. Und wir leben ja heute in einer Zeit, in der vieles so verdreht und so durcheinander ist, dass man sich oft wünscht, wenn doch mal einer käme, der noch weiß, was gut und was böse ist und der das Gute wieder gut nennt und das Böse wieder böse nennt. Ja, den Eindruck habe ich schon, wenn ich mir dummerweise mal die Nachrichten angucke oder lese irgendwie, dann denke ich, wie verkehrt sind wir? Ich war letzte Woche in Basel zu Vorträgen und laufe da durch eine Fußgängerunterführung und da sehe ich ein Riesenplakat, da ist eine Kuh drauf mit 2 kleinen Kühen. Und drüber steht ganz groß, was siehst du, ein Steak oder eine Familie? Und drunter schützt die Tiere. Da habe ich gedacht, wie kaputt sind wir eigentlich? Wir reden von Familie und eigentlich ist da eine Alleinerziehende mit 2 Kindern. Ja, es war ja eine Kuh mit 2 Kälbchen. Also es war ja überhaupt keine richtige Familie. Aber wie haben wir unsere Werte eigentlich festgeschrieben? Wofür kämpfen wir eigentlich? Wie krank sind wir? Warum denken wir, dass der Mensch und das Tier, dass das gleich ist? Es ist nicht gleich. Überhaupt nicht. Und so ist es gut, dass wir die Bibel haben. Und ich würde euch sehr empfehlen, schaut immer öfter in die Bibel und lest den Propheten Zephania. Jetzt gestattet es mir meine Zeit nicht, dass ich ausführlich auf alle Verse eingehe in den Propheten Zephania. Und ich möchte auch einen Schwerpunkt legen und ich habe der Predigt das Unterthema gegeben, die Frage nach der Mitte. Und euch ist sicherlich aufgefallen, als wir Zephania gelesen haben, Kapitel 3, dass mindestens 6 oder 7 Mal der Ausdruck die Mitte vorkommt. Und ich glaube, dass man die Zeit, in der der Prophet Zephania geweissagt hat, dass man das ganz gut übertragen kann in die Zeit, in der wir leben. Denn was kam kurz nach der Prophezeiung von Zephania? Da kam das Gericht. Gott hat sein Volk gerichtet. Und er hat das vorher schon dem Habakuk gesagt, als der Habakuk ganz aufgeregt zu ihm kam und sagte, Herr, bei uns ist ja alles voller Ungerechtigkeit. Und dann sagt Gott zu ihm, Habakuk, wundere dich nicht, es wird noch schlimmer. Ich werde den Chaldäer schicken. Und die Chaldäer werden euch in die Gefangenschaft führen. Und wir leben heute in einer Zeit, wo der Mensch sich so gegen Gott aufgestellt hat. Und ich bin wirklich entsetzt, wenn ich daran denke, dass wir in unserem Land vor 2 oder 3 Jahren zum Beispiel die Ehe für alle eingeführt haben. Jetzt bin ich nicht hier, um irgendeine politische Rede zu halten. Aber es ist doch wichtig, dass wir merken, was bei uns eigentlich passiert. Wir lehnen uns so krass gegen Gott auf, wenn wir sagen, die Ordnungen, die du gegeben hast, werden wir vom Tisch wischen. Und damit macht sich unser Volk gerichtsreif. Aber auch die Christenheit ist nicht viel besser. Und da brauchen wir gar nicht auf die anderen zu schauen und zu sagen, ja, die Kirche und die ganzen homosexuellen Pfarrer, sondern es ist immer gut, wenn wir Gott fragen, wo wir eigentlich stehen. Wo stehe ich eigentlich? Gibt es Korrekturbedarf? Und der Prophet Zephania ist ein Prophet, der zeigt, dass der Tag des Herrn kommt. Gott wird mit seinem Volk handeln, Gott wird mit den Nationen handeln, aber Gott, und das sehen wir in Kapitel 3, handelt auch in Bezug auf sein ganzes Reich. Und es gibt einen Ausleger, der hat geschrieben, Nacht und Licht ist wohl geteilt in dieser Weissagung, aber mitten durch die schwärzeste Schilderung zucken schon Strahlen des heiteren Morgenrots. Gut, der hat jetzt vor 200 Jahren schon gelebt. Und genau das ist der Prophet Zephania. Am Ende gibt Gott eine Prophezeiung und eine Aussicht darauf, dass er regieren wird und dass er ein Volk haben wird, was jubelt. Wir finden in Kapitel 2, Vers 1, dass zum Beispiel die Nationen beschrieben werden als eine Nation ohne Scham. Und wir haben in Kapitel 3, Vers 5 gelesen, der Ungerechte kennt keine Scham. Und da denke ich immer, okay, man könnte ja denken, es wäre heute geschrieben. Wir haben auf sexuellem Gebiet riesige Probleme, auch in der Christenheit. Und ich frage mich manchmal, ob wir vielleicht auch auf dem Weg sind, unsere Scham zu verlieren. dass wir verlieren, so zu denken über Ehe, über Sexualität, wie Gott darüber denkt. Und wir leben natürlich in einer Welt, die so sexualisiert ist, dass mir wirklich die junge Garde ein bisschen leid tut. Aber das Interessante ist, dass Gott vor 2400 Jahren aufgeschrieben hat, geht in euch und sammelt euch, du Nation ohne Scham. Nur mal ein kleiner Ausflug zur Aktualität dieses Propheten. Und jetzt fällt auf, dass Gott uns ein Hilfsmittel gibt. Und darum geht es mir eigentlich. Es geht mir gar nicht darum, dass ich euch jetzt hier das Gericht predige. Steht mir auch nicht zu. Und das ist auch gar nicht das Thema. Wir warten nicht auf das Gericht, sondern wir warten darauf, dass der Herr wiederkommt. Amen. Aber bis dahin brauchen wir einen Weg, den wir gehen können. Wir müssen irgendwie eine Orientierung haben. Und wir brauchen einen guten Rat. Und diesen Rat bekommen wir in Zephania 3. Und das finde ich, das ist so plakativ und so deutlich. Und das möchte ich gerne mit euch durchgehen und das dann auf unser Leben anwenden. Kapitel 3 beginnt jetzt damit, dass Gott eine Analyse macht. Wie sieht es denn im Moment aus? Es gibt eine Stadt, die nimmt keine Zucht an. Sie vertraut nicht auf den Herrn und sie naht sich nicht ihrem Gott. Und ich frage dich einfach mal, nahst du eigentlich regelmäßig Gott? Also wir wollen jetzt nicht über die anderen reden. Ich rede jetzt mal über dich und über mich. Bei Gott gibt es keine Abstandsregelung. Man muss zu Gott keinen 1,50 Meter Abstand halten. Wir dürfen uns Gott nahen. Und der Prophet sagt, das, was ich euch vorwerfe, ist, ihr habt euch Gott nicht genaht. Wie könnte das denn aussehen? Dass du einen Reflex entwickelt, dass er sich sagt, wenn ich ein Problem habe, werde ich zu Gott gehen. Als ich so im Mittelalter war, um die 50 herum und ich, nee, das war noch früher, also meine Kinder waren jedenfalls noch klein, wir haben 6 Kinder, ich freue mich, dass meine Frau mal mit ist. Und als sie so, was weiß ich, zwischen 7 und 10 waren, hatte ich ein richtiges Problem. Und es wäre völlig normal gewesen, wenn ich jetzt angefangen hätte zu beten, aber ich habe es nicht getan. Ich habe alle meine Ressourcen überlegt, was kann ich nicht, was gibt der Geldbeutel her, habe ich gute Freunde, die mir helfen. Du checkst einfach alles ab, was geht. Und plötzlich kommt mein Sohn zu mir und zuppelt am Hosenbein und sagt, Papa, beten. Ja, ich sage, du bist vielleicht lustig. Ja klar, okay, beten, wäre auch eine Variante. Warum habt ihr euch Gott nicht genaht? Ist das mal ein Gedanke, drüber nachzudenken? Habt ihr eigentlich noch ein regelmäßiges Gebetsleben? Ich habe jetzt ein altes Ehepaar kennengelernt. Ich liebe alte Ehepaare. Und wenn ich von euch jetzt noch wüsste, dass ihr jeden Tag zusammen betet, dann wäre das ein großes Glück für mich. Das macht ihr. Schön. Ihr naht euch Gott. Da sind sie uns doch wirklich ein großes Vorbild, oder? Und das wirft Gott uns vor. Ihr macht euer Ding alleine. Ihr nennt euch Christen. Und ihr habt alle eure Ideen, aber eins macht ihr nicht, ihr kommt nicht mehr zu mir. Ihr kommt mir nicht mehr näher. Es gibt irgendwo in der Bibel einen Vers, da steht, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Nur mal nebenbei, vielleicht fangt ihr wieder an, regelmäßig die Bibel zu lesen. Ich will euch überhaupt nicht verurteilen, ja, das meine ich damit nicht. Nur ich frage mich manchmal, warum sind wir als Christen so kraftlos? Ich habe einen guten Freund, der sagt, Klaus, wir sind geistliche Fruchtzwerge. Ja, ich sage danke. Aber woran liegt das eigentlich? Warum ist so wenig Kraft da? Und es ist so wenig Kraft da, weil wir unsere Bibel nicht lesen. Vielleicht ist der 25. Oktober ein Tag, an dem ihr sagt, jetzt ist Schluss mit der Gammelei. Ich werde Disziplin in mein Leben bringen. Ich lade euch ein, da vorne gibt es ein Buch. Zum Beispiel als Hilfe, Read It heißt das. Da stehen einfach Bibelabschnitte, da sind Fragen dazu und die rechte Seite ist leer. Und du musst diese Fragen beantworten. Mit diesem Buch habe ich unzählige Männer vor allen Dingen zum Bibellesen gekriegt, dass sie wieder anfangen, einfach zu lesen. Wir hatten vor 14 Tagen ein Ehepaar bei uns, die hatten kleinere Probleme. Und dann haben wir gemerkt, sie lesen nicht ihre Bibel. Ich sage, ich biete euch an, ich lese mit euch jetzt 4 Wochen lang die Bibel. Jeden Tag. Ihr kriegt von mir den Abschnitt, ihr kriegt die Fragen dazu und ich kriege jeden Abend von euch eine Mail. Und sie machen mit. Cool, ja? Seit 2,5 Wochen kriege ich jeden Abend die Mails. Und das Interessante ist, die Mails werden immer interessanter. Erst haben sie viel über sich geschrieben. Jetzt haben sie plötzlich entdeckt, sie könnten ja anfangen, für andere zu beten. Oh, Halleluja. Das ist ja immer schon mal die erste Hilfe, wenn wir merken, wir leben nicht nur für uns selbst, sondern auch für die anderen. Naht euch Gott. Und dann kommt Vers 3. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter sind Abendwölfe, die nichts für den Morgen übrig lassen. Ihre Propheten sind Prahler, treulose Männer, ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Was für eine traurige Beschreibung. Gott sagt, das ist eigentlich mein Volk. Und ich habe meinem Volk Propheten gegeben und ich habe meinem Volk Priester gegeben. Und sie verzehren das Volk, anstatt das Volk zu nähren. Wenn ihr in den Gottesdienst geht, habt ihr das Recht, Gottes Wort zu hören und genährt zu werden, geistlich genährt zu werden und nicht von den Leuten, die über euch herrschen, verzehrt zu werden. Und dann kommt Vers 5, wieder die Mitte. Der Herr ist gerecht in ihrer Mitte. Er tut kein Unrecht. Was ist das für ein Segen, dass wir an den Herrn Jesus glauben dürfen und dass der Herr da ist und dass er den Platz in der Mitte beansprucht und dass er sagt, ich werde kein Unrecht tun. Also wisst ihr, mir macht das zu schaffen. Zum Beispiel macht mir zu schaffen, dass wir in Deutschland so viele Kinder abtreiben. Ich finde es der Wahnsinn. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine schlaflose Nacht gehabt habt deswegen. Aber es ist doch greulich, dass wir jedes Jahr 100.000 Kinder hinmorden in einem Schutzraum, den Gott extra für ungeborene Kinder gebaut hat. Das ist doch Unrecht par excellence. Und der Herr sagt, ich tue kein Unrecht, ich werde alles an seinen Platz stellen. Und jetzt ist die Frage, ja, wie macht der Herr das? Und jetzt gehen wir mal ein paar Verse weiter und dann sehen wir, in Vers 11 sagt jetzt der Herr, was er tut. Er sagt, ich werde alle stolz Frohlockenden aus deiner Mitte wegnehmen und du wirst fortan nicht mehr stolz sein auf meinem Berg. Und ich möchte das zuerst auf eine christliche Gemeinde anwenden. Eine christliche Gemeinde ist ja der normale Organismus, in dem Christen ihre Gemeinschaft ausdrücken. Und es ist einfach normal und es ist gesetzt, dass das Zentrum einer christlichen Gemeinde Christus ist. Und er wird diesen Platz nie hergeben. Christus gehört in die Mitte. Aber im Lauf der Geschichte, das habt ihr alle schon gemerkt, kann es passieren, dass der Mensch sich an die Stelle von Christus setzt. Es gibt eine große Kirche, die katholische Kirche, da sitzt der Mensch an der Stelle von Christus. Das ist schrecklich. Aber das ist nicht nur in der katholischen Kirche so, das ist in jeder Gemeinde das Problem, dass wir Menschen denken, wir müssen irgendwie die Dinge in die Hand nehmen, ein bisschen Chef sein, die Ansagen machen, überhaupt den Leuten sagen, wo es lang geht. Und es ist interessant, dass es in der Bibel ja lateinische Namen gibt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Im Römerbrief gibt es zum Beispiel einen Quartus, der Vierte. Es gibt in der Bibel einen Tertius. Das ist welcher? Der Dritte. Es gibt in der Bibel einen Sekundus, das ist der Zweite. Was gibt es in der Bibel nicht? Primus. Und da habe ich gedacht, das ist doch witzig, warum schreibt Gott nicht in der Bibel irgendwie, es grüßt euch Primus? Weil es gibt keinen Primus in der Bibel, weil Gott der Primus ist. Aber es gibt einen Hinweis auf einen Primus und das ist ein ziemlich trauriger Hinweis. Und der steht im 3. Johannesbrief, Vers 9. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gerne unter ihnen der Primus sein will, nimmt uns nicht an. Und Diotrephes steht für alle Machtmenschen in der Gemeinde. Leute, die ganz oben stehen wollen, die den Primus spielen wollen. Und es funktioniert nicht. Gott wird es nicht zulassen. Und deswegen sagt er in Sephania 3, Vers 11, ich werde alle stolz Frohlockenden aus deiner Mitte wegnehmen. Okay. Dann stellen wir uns die Frage, wenn Gott alle, die wir eigentlich brauchen und die so in der Mitte sind, wenn er die alle wegnimmt, dann was bleibt denn da noch übrig? Ja, sagt Gott, das weiß ich auch. Vers 12. Ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes Volk übrig lassen. Ich bin ziemlich viel unterwegs in russlanddeutschen Gemeinden. Die sind ziemlich groß. Und viele russlanddeutsche Gemeinden sind organisiert in Bruderschaften. Und diese Bruderschaften nehmen manchmal, also ich will mich jetzt vorsichtig ausdrücken, aber schon eine sehr zentrale Stelle ein. So ein bisschen ist das gefährlich. Sie haben sehr viel Macht. Und dann treten diese Versammlungen aus diesen Bruderschaften aus, weil sie denken, dass das nicht gut ist. Und wenn ich dann mit den Ältesten spreche, die in diesen Gemeinden sind, dann sagen die, Klaus, das ist ein ganz komisches Gefühl plötzlich für uns. Wir wissen gar nicht, zu wem wir gehören. Ja, könnt ihr das verstehen? Man braucht doch so einen Stallgeruch, ja? Und habe ich gesagt, das ist das Beste, was euch passieren kann. Ihr braucht keinen Chef. Nämlich ihr müsst lernen, dass euer Primus, dass euer eure Mitte besetzt ist durch Christus. Denn Christus lebt ja wirklich. Das ist ja nicht nur eine Idee. Wir glauben an Christus und ihn gibt es und er lebt und er möchte gerne in unserer Mitte sein. Um ihn geht es. Und Gott sagt zu seinem Volk, aber auch zu uns, ich werde das machen. Ich werde Leute, die sich den Platz an der Mitte irgendwie erobert haben, die werde ich dort wegräumen, weil ihr einfach lernen müsst, dass der Mensch niemals in der Mitte sein darf. Und dann denken wir, okay, dann bleibt ein elendes und armes Volk übrig, die irgendwo sich in der Mühle versammelt. Bis im ollen Parkplatz da draußen. Und die Fassade ist nicht geputzt. Das ist nicht schlimm. Wenn wir Christen äußerlich arm und elend sind, das ist nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Dann merken wir umso mehr, dass wir von einem abhängig sind, den wir nicht sehen können, aber den wir dringend brauchen. Denn es heißt am Ende von Vers 12, ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes Volk übrig lassen und sie werden auf den Namen des Herrn vertrauen. Ist das nicht ein schönes Zeugnis, was Gott über sein Volk ausstellt? Wenn er diese ganzen Stolzen wegräumt aus der Mitte, dass endlich wieder Platz ist für ihn selbst, dann fängst du an, auf den Namen des Herrn zu vertrauen. Wenn deine äußerliche Identität plötzlich verloren geht, dann merkst du, ich brauche etwas, was wirklich meine Identität ist. Und das ist Christus. Und manchmal denke ich, wir sind so meilenweit davon entfernt, wirklich mit Christus zu rechnen in unserem Leben. Wirklich Christus in die Mitte zu stellen. Gott hasst Stolz. Und ich meine, dass wir in einer Zeit leben, wo auch unsere Oberen sehr stolz sind. Wenn jemand sagt, wir schaffen das, dann ist er stolz. Ich bin überhaupt nicht für oder gegen, ich höre einfach nur zu. Und wenn mein Regierungshaupt kommt und immer wieder sagt, wir schaffen das, dann kann ich nur sagen, dann hast du nicht gelernt, wer du bist und von wem du eigentlich abhängig bist. Und ihr amerikanischer Vorgängerkollege, der sagte immer, yes, we can. Also irgendwie abgekupfert, yes. Wir können das alles. Nein, sie können es nicht. Wir können es auch nicht. Und es gibt einen sehr weisen König damals in Juda, in 2. Chroniker 20, der hat eine Regierungserklärung abgegeben. Und die möchte ich euch nochmal vorlesen, in 2. Chroniker 20, Vers 12. Da sagt Josaphat, in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Was wäre das ein Segen, wenn Frau Merkel diesen Satz heute Abend in der Tagesschau sprechen würde. In uns ist keine Kraft und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Das wird der Heilung für unser Land bedeuten, glaubt ihr nicht? Aber solange wie wir immer noch denken, wir können alles, und jetzt lassen wir die Frau Merkel wieder in Ruhe, jetzt reden wir mal über dich und über mich, solange wie du denkst, du kannst alles, du hast alles im Griff, dann hast du nicht verstanden, dass du bei Gott nur eine Chance hast, wenn du elend und arm bist. Jawohl, Gott wird ein elendes und armes Volk übrig lassen. Und sie werden auf den Namen des Herrn vertrauen. Das wäre doch schön, wenn das auf eurer Visitenkarte stehen würde, hinten drauf. Oder wenn man den Bastler fragt, was ist denn das da für eine Truppe, die sich da immer mal irgendwann trifft. Und dann kann man doch frank und frei sagen, weißt du, alles Chaoten, alle haben eine Macke. Und wir sind ein armes und elendes Volk. Aber wir wollen auf den Namen des Herrn vertrauen. Dann wird es gut gehen. Sonst geht es nicht gut. Darf ich euch das mal sagen? Ich bin nicht euer Chef. Überhaupt nicht. Aber ich möchte gerne, dass Christus euer Chef ist. Dann geht es gut. Was passiert jetzt? Vers 14. Man denkt ja wirklich, der Prophet legt den Hebel um. Juble, Tochter Zion. Jauchze, Israel. Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Ja, wieso? Der Herr hat deine Gerichte weggenommen und deinen Feind weggefegt. Der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Zack, wieder die Mitte. Darf ich euch mal fragen, wie ihr so schlaft nachts? Werdet ihr schon mal nachts halb drei wach, weil ihr euch freut, dass euch die Sünden vergeben sind? Kannst du noch dich unbändig darüber freuen, dass du gerettet bist und dass jemand deine Gerichte weggenommen hat? Ey, ich bin 45 Jahre Christ, alles hat sich alles gesetzt, ja, alles ist cool. Aber dass ich nochmal nachts wach werde, meiner Frau einen Rippentriller gebe, sage, Mensch Ute, wir sind gerettet. Und die sagt, Klaus, soll ich einen Arzt rufen? dass die noch irgendwie merkt, Mensch, das ist doch der Hammer, oder? Mein Problem ist, dass ich als Kind gläubiger Eltern groß geworden bin und ich habe mich immer schon gerettet gefühlt. Ja, man hat ja immer nicht so gedacht, man muss sich bekehren oder so. Alles brav, maximal die Mutter mal vor das Schienbein getreten, verbal, aber ansonsten nicht so viel Schlimmes passiert. Aber dann wurde man älter und immer älter. Mit 18 muss ich raus zu Hause, muss ins Internat. Und dann habe ich Sachen erlebt, die mir so fremd waren. Und dann habe ich plötzlich auch gemerkt, was so in mir drinnen alles so schlummert. Und wir waren dort irgendwie 58 Jungs und 2 Mädchen. Und dann wurden die 2 Mädchen regelmäßig durch die Zimmer durchgereicht. Die nannte man dann Matratze. Und irgendwann kam dann einer und sagte, Klaus, übrigens, heute bist du dran. Ich sag, bitte, womit? Und dann fiel mir alles wieder ein von früher, meine Gottesdienste, meine Eltern. Und ich habe gedacht, jetzt kannst du nur noch die Flucht ergreifen. Schnapp deine Sachen, hau einfach ab. Hau ab. Und dann bin ich da rausgerannt und bin irgendwann nachts wieder nach Hause gekommen und war froh, dass das vorbei war erstmal. Und da habe ich mir gedacht, wenn du dich jetzt nicht bekehrst, dann ist es um dich geschehen. Dann ist alles vorbei. Die Sünde lauert vor der Tür. Und das habe ich mit 18 erlebt. Dann musst du dir überlegen, was du willst, was du wirklich willst. Und wenn Gott dich dann rettet und wenn er sagt, Klaus, ich habe dir alles vergeben, deine ganze Schuld, deinen ganzen Dreck, deinen ganzen Mist in deinem Herzen, ich habe dich ganz reingewaschen, kann man dann nicht mal anfangen, sich zu freuen? Ich bin von der Grundstruktur her schon fröhlich, aber ich finde, wir als Christen haben überhaupt so viel Grund, uns zu freuen. Wir sind gerettet. Überlegt euch das mal. Ich bin sogar noch Erbe Gottes, Freunde, wenn ihr mein Konto kennen würdet. Ich bin Erbe Gottes, Miterbe Christi. Ihr übrigens auch. Wir haben die Sohnschaft empfangen. Wisst ihr, was das bedeutet? Also wenn Gott zu mir gesagt hätte, Klaus, ich mache das mit dir so wie mit Adam und Eva. Alles wieder Reset, alles auf Null und du kommst wieder in den Garten Eden, kriegst deine Hacke und wieder Möhrensamen und dann geht's wieder alles von vorne los. Da hätten wir schon sagen können, super, oder? Super. Jeden Abend kommt Gott zu Besuch, schaut nach, wie es geht. Einfach wieder von vorne anfangen, das wäre doch schon mega gewesen. Aber wisst ihr, was Gott macht? Gott sagt, ihr werdet meine Söhne. Und ihr kommt mit dahin, wo ich zu Hause bin. Ich habe ein Haus, da wohnt der Vater, hat nichts mit Eden zu tun, hat nichts mit der geschaffenen Welt zu tun, sondern da, wo ich Gott, dein Vater, wo ich zu Hause bin, da kriegst du eine Wohnung. Das ist doch der Hammer. Und dann sagst du zu Gott, why me? Warum ich? Meine Tochter, die hatte zu Hause so ein Poster an der Wand immer. Wir haben ja manchmal Kinder. Und das war ein sehr lustiges Poster, deswegen habe ich es nicht vergessen. Das war ein Kind mit einer Eistüte. Und aus der Eistüte war die Eiskohle rausgefallen. Die lag im Dreck. Das Kind heulte und drunter stand, why me? Warum trifft mich das? Aber ich denke manchmal, ich bin einer mit einer Eistüte, mit 3 Kugeln, die sind noch oben drinne. Ich habe die Sohnschaft empfangen. Und ich sage zu Gott, why me? Warum ich? Warum überschüttest du mich so mit Gutem? Warum erzähle ich das alles? Ich möchte gerne, dass ihr wieder anfangt zu jubeln. Ich möchte gerne, dass ihr nach Hause geht. Wer von euch hat ein Klavier zu Hause? Arm hoch. Oh, Freunde, da würde ich ja Klavierhändler werden. Ihr braucht wieder Klaviere zu Hause. Und dann fangt bitte an zu singen, abends und frühs. Juble, Tochter Zion. Freu dich doch mal darüber, dass du gerettet bist. Und freu dich, dass du heute Abend gelernt hast, in die Mitte meines Lebens gehört Christus. Der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte, du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tag wird zu Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Ich möchte jetzt mal 3 kurze Gedanken sagen über unser Leben, wie sich das aufteilt und was es bedeutet, wenn Christus in der Mitte ist. Das erste ist, dass Christus in der Mitte deines Lebens sein muss. Wir werden als Egoisten geboren, das wisst ihr alle, ja? Jeder Mensch ist ein Egoist. Und wenn du dich bekehrst, ändert sich eigentlich dein Leben. Deine ganze Lebenseinstellung ändert sich. Du stehst nicht mehr in der Mitte deines Lebens, sondern du wechselst den Platz. Du machst den Platz frei und Christus ist jetzt die Mitte deines Lebens. Paulus schreibt, Christus ist mein Leben und Sterben ist Gewinn. Und die Frage ist, ob das wirklich stattgefunden hat bei dir. Wir haben vor 3 Wochen ein Ehevorbereitungsseminar gemacht. Da waren 5 junge Pärchen da. Das ist immer sehr lustig, will ich nicht sagen, aber interessant. Und ich lasse die immer so ein bisschen erzählen, wie sie sich das so vorstellen und was sie so geplant haben und wie sie ihre Ehe so sehen. Und manchmal laufen dann die Männer in die offene Falle und sagen, ja, also ich habe schon die Hoffnung, wenn ich jetzt heirate und so, dass es mir besser geht. Das denken viele Männer. So die Ehe als Selbstheilungsprojekt. Und da habe ich ihnen gesagt, ich sage, am besten ihr hört wieder auf, ihr trennt euch. Du fährst heute nach Hause und deine Holde morgen. Ja, wieso? Ich sage, wenn du denkst, dass wenn du heiratest, dass es dir dadurch besser geht, dann hast du irgendwas nicht gut verstanden. Wenn du heiratest, dann bedeutet das, dass du eigentlich einen anderen Menschen glücklich machen willst. Männer muss man das immer 2-mal sagen. Also hast du das verstanden, wenn du jetzt heiratest, dann machst du das, um deine Frau glücklich zu machen. Und sofort denken wir Männer dann, ja, aber dann bleibt ja für mich nicht mehr übrig. Oder es kann vielleicht Stress bedeuten oder Arbeit oder was auch immer. Aber es gibt ein Geheimnis, dass wenn es unseren Frauen gut geht, also wir haben ja alle nur eine, wenn es meiner Frau gut geht, dann ist das angenehme Abfallprodukt, dass es mir auch gut geht, oder? Das ist so. Und Gott hat sich das so gedacht, das geht immer über Kreuz. Wir sollen uns auf den anderen konzentrieren und nicht auf uns selbst. Und dazu müssen wir irgendwann mal in Ruhe geklärt haben, wer eigentlich in der Mitte meines Lebens steht. Wer ist eigentlich das Zentrum meines Lebens? Um wen dreht sich mein Leben, meine Gedanken? Wessen Willen will ich tun? Und ich meine, wir singen ganz oft solche Lieder, ich habe mein Leben dem Herrn übergeben, aber ich habe da große Zweifel dran. Auch bei mir selbst habe ich wirklich mein Leben dem Herrn übergeben. Überhaupt nur mal ansatzweise. Aber der Herr möchte doch in der Mitte sein, in der Mitte meines Lebens. Und ich habe wirklich Brüder und Schwestern kennengelernt, die wirklich dem Herrn gelebt haben. Und es waren in der Regel glückliche Menschen. Es ist etwas sehr Frohmachendes, dem Herrn zu dienen. Und das müssen wir auch der jüngeren Generation vorleben, damit die uns das glauben. Damit die uns das abnehmen. Wenn unsere Gesichter aussehen wie die Titelblätter von den Klageliedern, dann sagen die, ich will überhaupt kein Christ sein. Wie der aussieht. Wie der lebt. Was der redet. Nein, juble Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen Tochter Jerusalem. Das zweite, was unser Leben ganz wesentlich prägt, das sind unsere Ehen. Jetzt sind nicht alle von euch verheiratet, die jetzt noch nicht verheiratet sind. Die können das ja mal als Prophylaxe ansehen. Aber da ist auch die Frage, wer steht eigentlich in der Mitte? Dreht sich unser Leben im Wesentlichen nur um uns? Oder haben wir uns mal als Eheleute gesagt, Herr, wir wollen eigentlich zusammen dir dienen? Und das ist eigentlich der Garant für eine glückliche Ehe, wenn ihr euch nicht nur um euch selbst dreht. Natürlich brauchen wir in unseren Ehen Zeit für uns. Das glaube ich ganz bestimmt. Eine Ehe ist ein sehr anspruchsvolles Projekt und das muss gepflegt werden. Unbedingt. Aber darüber rede ich jetzt nicht. Sondern ich rede darüber, haben wir als Eheleute ein gemeinsames Zentrum? Haben wir ein gemeinsames Ziel? Da wollen wir hin. Und wenn 2 gottesfürchtige Leute heiraten und die wollen wirklich dem Herrn dienen, dann potenziert sich ihre Kraft. Ehepaare, die sich einig sind in ihrer Nachfolge dem Herrn nach, das ist einfach ein Pfund, mit dem kannst du wuchern. Mit dem kann auch der Herr wuchern. Und ich wünsche euch das. Vielleicht nehmt ihr euch mal ein Wochenende frei. Fallen ja viele Veranstaltungen aus. Das ist vielleicht auch mal ein Segen. Ihr habt wieder ein bisschen mehr Ruhe. Ihr könnt euch die nächsten Kreuzfahrten alle sparen. Bleibt einfach zu Hause und setzt euch mal abends hin. Guckt euch tief in die Augen und fragt euch, wollen wir wirklich zusammen dem Herrn dienen? Wollen wir das Gebet mal riskieren und sagen, Herr, zeige uns doch vielleicht mal eine Aufgabe. Schick uns einfach Menschen in die Quere, die uns stören. Vielleicht habt ihr davon schon zu viel, keine Ahnung. Das ist ein Gedanke, den man überdenken kann. Also das erste, ist Christus das Zentrum meines Lebens? Ist er das Zentrum in meinen Beziehungen, die ich habe? Und das dritte ist, und das ist das Thema dieses Propheten, ist er wirklich das Zentrum unserer Gemeinde? Und das wünsche ich euch natürlich allen hier, das sage ich jetzt ganz frank und frei, ich wünsche euch, dass ihr eine Form des Zusammenkommens findet, wo ihr als christliche Gemeinde zusammenkommt, in einer gewissen Regelmäßigkeit und euch dann auch umso mehr segnen kann. So nett wie das ist, eure Versammlungen hier, die Stimmung ist immer gut. Aber ich habe manchmal meine Bedenken, weil ich denke, das ist nicht die Form, die Gott angeordnet hat. Er kennt eine christliche Gemeinde mit einer gewissen Verbindlichkeit, versteht das nicht als Kritik. Aber ich muss euch auch nicht das Wort reden, ich gebe euch nur eine liebevolle Empfehlung. Ich möchte gern, dass ihr erlebt, dass der Herr, euer Gott, in eurer Mitte ist, ein rettender Held. Und das Schöne ist, dass Gott weiß, dass wir mit all diesen drei Arbeitsfeldern unsere Probleme haben. Natürlich habe ich ein Problem damit, dass Christus in der Mitte meines Lebens ist. Überhaupt keine Frage. Unsere Ehe ist auch nicht immer ein Höhenweg, so wie heute, bei Sonnenschein und Herbstlaub und alles ist wunderbar. Schön, dass du dafür einen Blick hast. Meine Kinder sagen schon, Papa, das ist ein Zeichen, dass du echt alt wirst. Du freust dich über die Natur. Na, ich sag, du Blödmann. Aber das habe ich früher auch immer gedacht. Die Alten, die werden immer sentimental, wenn sie den Herbst erleben. Ich brauche in meinem Leben einen Herrn, der nicht nur in meiner Mitte ist, sondern der auch ein rettender Held ist. Und Gott ist so barmherzig und er ist so gnädig, dass er mit uns gute Wege geht. Und er appelliert immer wieder an uns. Er stupst uns an. Was ist mit dir? Können wir noch Dinge irgendwie regeln? Kann ich noch ein bisschen bei dir in die Mitte rücken? Schau doch mal. Mach doch mal ein bisschen Platz. Oder in eurer Ehe. Jede Ehe kann besser werden, glaube ich. Und das Dritte ist, dass wir in unseren Gemeinden Gott brauchen, in unserer Mitte als einen rettenden Held. Als den, der wirklich uns führt. Und der uns auch führen kann und wo wir korrekturbereit bleiben. Das wünsche ich euch. Also hinten und vorne und an der Seite und euch allen wünsche ich das. Und dann kommen wir zum Schluss. Und dort heißt es ganz eigenartig, er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Ja, wie soll man das denn verstehen? Ist es wirklich so, dass Gott im Himmel ist und er schaut sich jetzt die Ulichmühle an und er sagt, boah, herrlich. Mein Volk, habt ihr das schon mal gesehen? Ist Gott so, oder? Nee? Ich denke schon. Und wenn Gott sein Volk erlebt, wie es jubelt und wie es jauchzt und wie es sich freut, dann schweigt er in seiner Liebe. Entschuldigt bitte, das steht hier. Er lehnt sich einfach zurück und er sagt, das ist genau das, was ich mir am Kreuz gewünscht habe. Für die vor ihm liegende Freude hat er das Kreuz erduldet, oder? Er hat so viel erduldet, so schrecklich gelitten. Und er hat das gemacht, weil er eine sehr starke Motivation hatte, weil er wusste, du würdest dich bekehren, du würdest ein Christ werden. Und du würdest irgendwann mit anderen Christen zusammen in einer Gemeinde sitzen und du würdest den Herrn loben und du würdest jauchzen und dich freuen. Und dann sagt der Herr, das war mein Plan, das war mein Plan. Ich habe mal für meine Kinder ein Segelboot gebaut, also es sollte ein Segelboot werden, also erstmal ein Boot. Und dann haben wir den ganzen Winter gebaut und ich hatte so einen Spaß dran, also meine Kinder auch, aber ich glaube ich noch mehr. Und dann kam der Tag und dann haben wir das Ding in den See gelassen, ich habe meine drei Erbschleicher da reingesetzt und dann habe ich ihnen gute Fahrt gewünscht und ich stand am Ufer und ich war selig. Das war der Moment, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Das Problem war nur, das Ding war nicht dicht, ist dann abgesoffen. Ich habe meine Kinder natürlich heldenmäßig gerettet, aber solange wie es schwamm, war es wunderbar. Also jeder von uns kennt Dinge, wo man lange arbeitet und wo man sich dann freut und wo man sich zurücklehnt und sagt, genau dafür habe ich das alles gemacht. Und Gott sagt, weißt du, dafür bin ich ans Kreuz gegangen, damit ich erlebe, dass du einmal deinen Mund öffnest, einmal mich lobst. Juble, Tochter Zion, frohlocke, freue dich. Und ich freue mich mit. Warum schreibt Gott das? Im Propheten Zephania. Und das Thema des Propheten Zephania ist der Tag des Herrn. Das sind die Gerichte, die über die Erde kommen. Und die Gerichte sind schrecklich. Aber das ist nicht eigentlich das Thema. Es gibt eine Stelle in dem Propheten, da sagt Gott, Gericht ist für mich ein befremdliches Werk. Ja, das ist nicht Gottes Lieblingsbeschäftigung, Gericht zu üben, überhaupt nicht. Aber er wird gerecht sein, er wird Gericht üben, aber seine Freude hat er daran, wenn sein Volk zusammenkommt und ihn lobt. Das ist das, was ihm Freude bereitet. Und genau das steht hier am Ende von Vers 17. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Und dann sagt er im Vers 20, in jener Zeit werde ich euch herbeibringen und zu der Zeit euch sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lob machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich eure Gefangenschaft vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Das letzte Wort hat der Herr immer noch. Und das macht mich so glücklich. Und deswegen bin ich ein fröhlicher Christ und ein glücklicher Christ, weil ich einen Herrn habe, der immer wieder an mich appelliert und sagt, Klaus, wie ist es? Darf ich wieder in die Mitte? Ist der Stuhl noch frei? Manchmal, wenn Gemeinden neu gegründet werden, dann sage ich immer, kauft euch einen Stuhl, stellt den Stuhl immer in die Mitte und lasst ihn immer unbesetzt. Das ist der Stuhl, wo der Herr sitzt. Damit ihr das nie vergesst, wer eigentlich das Sagen hat. Wen ihr fragen müsst, wenn ihr eine Entscheidung treffen müsst. Wir haben bei uns zu Hause in der Gemeinde jetzt einen sehr, sehr kniffligen Fall. Und wir müssen das beurteilen. Und wir finden es extrem schwierig. Aber was wir toll finden ist, wir sind uns als Brüder einig und wir sagen, Herr, wir kommen so lange zu dir und wir fragen dich so lange, was wir machen sollen, bis du uns eine Antwort gibst. Das ist doch das Beste, was man machen kann, oder? Einer rief sogar mal an und sagte, Klaus, und wenn ihr keine Antwort habt, dann denkt mal darüber nach zu fasten. Das wäre für mich schon eine echte Herausforderung, aber warum nicht mal beten und fasten? Mal eine Woche. Herr, wir wollen eine Antwort. Was sollen wir mit dieser Person machen? Wir finden es so schwierig. Und da sind wir nicht hilflos. Wir müssen auch keine Zentrale anrufen. Wir müssen zu dem Herrn gehen. Er ist in der Mitte deines Lebens, in der Mitte deiner Beziehung, die du pflegst, in der Mitte deiner Gemeinde. Und ich habe den Eindruck, dass das in unserer Zeit bitter nötig ist, dass wir uns diese Frage stellen, wer ist wirklich in der Mitte? Wer ist der Primus? Um wen geht es denn in unserem Leben? Was ist das, was du deinen Kindern mitgeben möchtest, wenn sie dein Haus verlassen? Was ist wirklich ein guter Rat? Um wen dreht sich unser ganzes Leben? Wem opfern wir unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit? Mann, wenn man 60 wird, ich bin ja 60 geworden, da kriegst du ja die Panik, dann sagst du dir, das ist ja schon eine Menge vorbei. Da bin ich wirklich traurig drüber. Ich würde gerne noch so viel machen und ich weiß genau, irgendwann ist, bumm, Schluss. Nutzt eure Zeit. Es ist sehr beneidenswert, mit jungen Leuten zu tun zu haben. Ihr habt eine gewaltige Chance und ihr könnt heute eure Weichen stellen. Weichen, die so entscheidend sind für euer Leben. Und ich bitte euch, stellt die Weichen so, dass Christus in die Mitte kommt. Dass ihr einfach ganz einfältig betet. Herr Jesus, sei du bitte die Mitte in meinem Leben. Ihr müsst nicht kompliziert beten. Manchmal denke ich immer, wir wollen Gott toll beweisen, wie theologisch gut wir drauf sind. Bete kurz, so wie Petrus. Herr, rette mich! Kurz vorm Absaufen kannst du nicht lange beten. Dann betest du einfach nur kurz. Herr, sei die Mitte in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Gemeinde. Ich hoffe, dass die Frage nach der Mitte euch ein bisschen klarer geworden ist. Und das wünsche ich mir für mich, für meine Ehe, für meine Familie, für meine Gemeinde und für euch ganz genauso. Jetzt würde ich gerne mit euch beten. Herr, wir stehen vor dir. Und wir können dir nur bekennen, dass wir dich oft genug aus den Augen verlieren, dass wir dir nicht genaht sind, dass wir dich einfach vergessen haben und unser eigenes Ding gemacht und sind damit gegen die Wand gefahren. Und das tut uns leid und das bereuen wir. Und wir beten heute zu dir, dass du diesen Gedanken wach machst in uns, wie wichtig du bist in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Gemeinden. Wie sehr du dich darauf freust, dass wir dich loben, dass wir dir diesen Platz geben, den du verdient hast, dass du dich zurücklehnen kannst und schweigen kannst in deiner Liebe zu uns. Herr, danke, dass du so geduldig bist, dass du immer noch zu uns redest, dass du uns nicht aufgegeben hast, Bitte segne alle Gläubigen, die hier sind, egal wo sie herkommen, was sie gerade erleben, in welchen Nöten sie vielleicht gerade sind. Komm du wieder in die Mitte unseres Lebens. Amen.